Also ich habe schon gemerkt, worum es geht, aber ich steige jetzt mal ganz anders ein, um danach wieder auf den Palmsonntag zu kommen. Seit längerer Zeit sind die meisten von uns ja ziemlich verblüfft, gelinde gesagt, über die Ereignisse in den USA und die ja die ganze Welt durcheinander bringen und so weiter. Ich muss sagen, das Allerschlimmste bei dieser Sache ist für mich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von einem Großteil der sogenannten evangelikalen und charismatischen Christen gewählt wurde. Und Tausende von Pastoren haben vorher sich zu einer Vereinigung zusammengetan, Pastoren für Trump, und haben in den Gottesdiensten Werbung gemacht, den Trump zu wählen und gesagt, das sei Gottes Wille. Ich kriege da Krämpfe, muss ich sagen. Außerdem, die meisten wissen von euch, es gibt ein regelmäßiges Gebetstreffen im Weißen Haus, unter anderem mit dem Sohn von Billy Graham. Und der Präsident nimmt ganz brav daran teil, stets, und lässt für sich beten. Und seit dem 10. Februar gibt es im Weißen Haus auch ein sogenanntes Glaubensbüro, deren Leiterin gesagt hat, wer gegen Trump sei, sei gegen Gott. Naja, und ich könnte da noch viel zu sagen und ihr wahrscheinlich auch. Ich muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. Seit langem gibt es ja schon im Südwesten der USA den sogenannten Bible Belt. Das ist eine Anzahl von Bundesstaaten, in denen es eine ganz starke evangelikal-konservative Bewegung gibt. Und inzwischen haben die durchgesetzt, dass an den Schulen in Biologie und im Geschichtsunterricht die Aussagen der Bibel nun ernst genommen werden, in Anführungszeichen. Das heißt, die Kids lernen in solchen Schulen, dass die Erde 6030 Jahre alt sei, so ungefähr, und dass die Wissenschaftler, die was anderes behaupten, Gottes Feinde sind. Ich find's so schrecklich. Ich find's so schrecklich. Und die meisten dieser Christen sprechen von Bekehrung, von Wiedergeburt und sind glaubensgetauft. Wenn man jetzt versucht, mal ein bisschen Abstand dazu zu nehmen und sich nicht dauernd über andere aufzuregen, muss man, glaube ich, ganz nüchtern feststellen, dass es solche Blasen innerhalb der christlichen Kirche und Gemeinde immer wieder gegeben hat. Denken wir an unsere Freikirchen vor 60 Jahren hier in Deutschland. Habt nicht lieb die Welt, das war, glaube ich, eines der wichtigsten Bibelworte. Ich weiß das noch als Kind. Man durfte nicht ins Kino gehen, die Kids durften nicht an Tanzkursen teilnehmen und so weiter. Oder noch schlimmer, in der Hitlerzeit haben die Baptisten offiziell an Hitler festgehalten, weil im Römerbrief steht, dass es keine Obrigkeit gibt außer von Gott. Ich finde, das ist noch heftiger als die Bewegung in den USA oder war noch heftiger. Wenn man sich das mal anschaut, warum ist das so? Wie kommt das dahin? Da muss man zumindest sagen, dass jede Konfession, jede christliche Bewegung in der Gefahr ist, so eine Blase zu bilden, in dem sich nun gewisse Vorstellungen über den christlichen Glauben und der Bibel festsetzen und die gelten dann als wahr und da ist auch nicht dran zu rütteln und man ist auch nicht offen für was anderes, sondern bewegt sich immer unter seinesgleichen. Sowas ist uralt, nicht erst in unserer Zeit, und sowas gab es bereits zur Zeit Jesu. Die frommen Juden damals, die waren zutiefst geprägt und hatten ganz bestimmte gemeinsame Glaubensvorstellungen bei aller Verschiedenheit, die es auch gab. Aber da war zum Beispiel ganz dominant die Erwartung, der Messias wird bald kommen. Aber der Messias, er würde ein Nachfolger Davids werden, das steht ja in der Bibel. Und das bedeutet, ein mächtiger König Israels. Und er würde, so wie David, Groß-Israel wieder herstellen. Und er würde das Land von jeder Fremdherrschaft befreien, in diesem Fall von den Römern. Und es würde ein gerechter König sein und Israel würde unter seiner Herrschaft endlich wieder aufblühen und groß werden. Und diese Vorstellung konnten die Leute mit Bibelstellen begründen, so wie fast alle christlichen Blasen in Anführungszeichen, ihre Ansichten mit Bibelstellen begründen. Niemand rechnete damals im Ernst damit, dass manche dieser Bibelstellen vielleicht symbolisch gemeint sind und dass ganz andere biblische Aussagen sich ebenfalls auf den kommenden Messias beziehen würden. Sie hatten einfach festgefügte Einstellungen. Und kein Wunder, dass sie den Wanderprediger Jesus aus Nazareth nicht als Messias erkannten. Er genügte nämlich ihren biblischen, in Anführungszeichen, Kriterien nicht. Der war eben nicht auf dem Thron Davids. Der ist eben nicht in den Herodespalast einmarschiert. Der hat eben nicht die Römer rausgeschmissen. Ich habe mich aber gefragt, hätte ich Jesus erkannt, wenn ich damals gelebt hätte? Oder glaubt ihr, wir wären gewappnet gegen die religiöse Bewegung für Trump, wenn wir so geprägt und gelehrt und dort aufgewachsen wären in den USA wie die Christen dort? Ich bin nicht so sicher. Auch wir sind geprägt. Auch wir müssen uns bisweilen in Frage stellen, in unseren so ganz selbstverständlichen und festen Überzeugungen, die wir von der Bibel ableiten. So, nach dieser Einführung komme ich zum Predigttext. Wie schon gehört, es ist Palmsonntag. Ich lese den Einzug Jesu in Jerusalem nach dem Matthäusevangelium. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sag der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich drauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und ihm folgten, riefen, das haben wir gerade gesungen, Hosanna dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. Jesus war 3 Jahre lang im Land herumgezogen, fast 3 Jahre. Er hatte vom beginnenden Reich Gottes gepredigt. Er hatte von Gott als einem liebevollen Vater erzählt. Er hatte Kranke geheilt, den Hoffnungslosen Hoffnung gebracht. Und nun kommt er nach all dieser Zeit aus dem Norden, aus Galiläa, und zieht in Jerusalem ein. Alle 4 Evangelien überliefern übrigens diesen Einzug und er steht an einer sehr bedeutsamen Stelle, kurz vor der Gefangennahme Jesu. Und deswegen ist das ja auch heute der Palmsonntag, der Beginn der Karwoche. Jesus weiß, er ist hier am Endpunkt seines irdischen Lebens angekommen, am Ziel sozusagen. Er weiß, hier werden sie ihn gefangen nehmen, verhöhnen, schlagen, grausam foltern und schließlich kreuzigen. Und hier wird er sterben. Aber Gott wird ihn vom Tod wieder auferwecken. Er weiß aber auch, niemand von den Menschen, die ihn hier begleiten und die ihm jetzt hier so zujubeln, rechnet mit sowas. Keiner wird es verstehen. Es passt einfach nicht in die Vorstellungen der Leute. Okay, trotzdem ist es ein spektakulärer Einzug. Und wir haben das gehört, Jesus ließ sich eine Eselin besorgen. Die Jünger brauchten ganz schön Mut, um dieses Tier herzubringen, aber sie haben es gemacht. Und nun legten sie ihre Kleider auf diese Eselin und Jesus setzt sich drauf und reitet in die Stadt hinein. In der altisraelischen Tradition war das Ausbreiten der Kleider auf einem Reittier bereits ein indirekter Hinweis auf die Ausrufung eines Königs. Und das wussten viele Leute. Ja, und ich habe es vorgelesen, die Menschen, die Jesus jetzt von den vielen Dörfern auf seiner Reise gefolgt sind, weil sie so fasziniert waren von ihm, die haben jetzt ihre Kleider auf der Straße ausgebreitet, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Leute, die vor ihm hergingen und ihm folgten, riefen dann: Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Ich habe mich schon auch gefragt, warum lassen sich die Leute hinreißen, Jesus als Messias auszurufen? Denn Sohn Davids, das ist eindeutig. Und dann noch in Verbindung mit dem Esel und dieser Art von Einzug, das war im Grunde eindeutig, zumindest für die Leute, die sich in ihrer damaligen Bibel auskannten. Ja gut, sie hatten ihn erlebt. Er hatte Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Wunder getan und so weiter. Die Predigten hatten die Leute berührt, die waren begeistert. Und ich glaube, aus der Begeisterung heraus haben sie vielleicht nun nicht unbedingt nach den Vorstellungen damals gehandelt. Sie waren so begeistert, dass sie gesagt haben, das muss der Messias sein, ganz egal. Und haben ihn als Messias ausgerufen mit diesen Sätzen. Ja? Hosanna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Was heißt übrigens Hosanna? Das heißt eigentlich im Hebräischen, Herr, hilf. Und so ist das auch in unseren Bibeln im Psalm 118 übersetzt, denn dieser Satz, Hosanna dem Sohn Davids und so weiter, ist aus dem Psalm 118 genommen. Das war in der Liturgie des Tempels ein wichtiger Satz. Aber wie das mit der Entwicklung der Sprachen manchmal so ist, im Laufe der Jahrhunderte hatte sich die Bedeutung des Wortes Hosanna verändert. Hosanna, also wörtlich Herr, hilf, war inzwischen einfach zu einem Jubelruf geworden, ähnlich wie Halleluja, zu einem Jubelruf, den man hauptsächlich auf den Messias bezogen hat. Und kein Mensch dachte mehr an die ursprüngliche Bedeutung. Und dieses Wort wird sogar in der griechischen Sprache als Lehnwort übernommen. Ja, und so jubeln die ihm zu. Und wir könnten heute fast auch stattdessen sagen Halleluja. Ich habe mich dann gefragt, also Jesus reitet da rein, die Leute jubeln ihm zu. Ich habe mich gefragt, was denkt der? Wie geht's dem jetzt, wenn der die Leute sieht? Er kannte die doch und er wusste auch, was vor ihm liegt. Ich dachte dann so, wahrscheinlich war er traurig. Wahrscheinlich dachte er, ihr habt ja keine Ahnung, wer ich wirklich bin und wie ich wirklich bin. Ihr werdet alle tief enttäuscht von mir sein. Denn ihr habt bestimmte Erwartungen, wie ich sein soll. Aber ich muss all diese Erwartungen enttäuschen. Ich bin anders, als ihr denkt. Mein Auftrag ist ein anderer. Und Jesus weiß es, dass genau diese Leute dann später geschrien haben, ein paar Tage später, kreuzige ihn. Und dann überliefert uns Lukas, dass Jesus beim Hereinreiten nun heraufsieht nach Jerusalem. Er sieht die Stadt und weint mitten in dem Jubel. Er weint darüber, dass die Menschen ihn nicht erkannt haben. Da heißt es wörtlich, dass sie nicht erkannt haben, was zu ihrem Frieden dient, was für sie gut ist. Obwohl die alle ihm zujubeln. Und er weint, weil er auch sieht, was mit Jerusalem und seinen Einwohnern geschehen wird. Auf grausame Weise wird die Stadt erobert werden und dem Erdboden gleichgemacht werden. So, und dann kommt er mit seinem Esel in Jerusalem an. Und ich habe es gelesen, die Leute dort fragen, was ist denn hier los? Und sie bekommen jetzt nicht zur Antwort, so aus der Begeisterung heraus würde man das erwarten, hey, das ist der Messias, das ist der Sohn Davids, sondern da sind wohl andere Leute, die sind da gar nicht so von überzeugt und die sagen, das ist der Prophet aus Nazareth. Also hier hat die Begeisterung schon gewaltig nachgelassen. Und was tut Jesus jetzt? Ist er also angekommen in Jerusalem. Matthäus, Markus und Lukas erzählen, Jesus geht in den Tempel, wirft die Tische der Geldwechsler um und der Händler und sagt, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Wer soll das verstehen? Man muss dabei bedenken, die Leute brauchten nämlich Geldwechsler. Die Tempelsteuer, die musste noch in der alten Währung bezahlt werden und die hatten aber alle römische Sesterzen und Denare und die mussten die umtauschen, um ihre Steuer zu bezahlen, also das Opfer. Und außerdem waren da im Vorhof des Tempels natürlich viele Händler mit Tieren und die brauchte man auch und die mussten auch bezahlt werden. Schafe und was weiß ich, Stiere und Tauben und so weiter. Und da war ein Spektakel, natürlich. Aber die brauchten das doch, die wollten das doch Gott opfern. Und jetzt kommt Jesus und macht das alles kaputt und reißt es nieder und schmeißt die Tische um. Warum? Wer soll das verstehen? Die Leute konnten das nicht verstehen. Das ist doch klar, oder? Ich glaube, Jesus wollte, er wusste, dass die Leute ihn nicht erkennen würden, aber er hat vorher noch mal einen Versuch gemacht. Er wollte die Leute auf das Wesentliche hinweisen. Hier, dieses Ganze drumherum, es ist alles nicht wichtig. Hört doch auf damit. Dies Haus ist ein Bethaus. Hier geht es um Gott. Der Tempel soll ein Haus sein, in dem man Gott begegnet. Auf dem kommt es an. Sucht ihn sozusagen. Okay, er gibt einen Hinweis. Aber dann schreibt Matthäus ganz banal, und Jesus ließ sie stehen und ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort übernachtete er. Und am nächsten Morgen ging es weiter, als sei nichts gewesen. Zuerst hat Jesus Hunger und dann erzählt er ein paar Gleichnisse und predigt. Und bis dass sie ihn dann nach der Feier des Passa-Lammes verhaften. Jesus lässt die Leute einfach stehen mit ihren Hoffnungen und Erwartungen. Und er hatte eben nicht zum Aufstand gegen die Römer aufgerufen. Und er war eben nicht als Großkönig in den Palast eingezogen. Er war halt doch nur der Prophet aus Nazareth. Und mit dem Messias, das war ja leider ein Irrtum gewesen. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob die Leute damals überhaupt eine Chance hatten, Jesus zu erkennen. Er war so anders. Na gut, es gab Hinweise. Es gibt eine Menge Hinweise auch im Alten Testament. Auch schon der Einzug hier auf einem Esel war ja ein Hinweis. Beruht auf einer alten Verheißung aus dem Buch Sacharja. Aber gleichzeitig, indem er hier auf einem Esel daherkommt, kommt er eben nicht auf einem geschmückten Streitross daher, so wie die römischen Kaiser oder vor ihnen die griechischen oder persischen Könige. Der Esel war ja das Pferd der einfachen Leute. Das heißt, auch hier wird deutlich, er erniedrigt sich. Er lässt seine Macht überhaupt nicht raushängen. Und darauf hatte Jesaja ja schon hingewiesen. Er hat geschrieben, Jesus, also dieser Gottesknecht, von dem er schreibt, er war der Allerverachteste und er litt willig wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und so weiter. Aber kein Mensch dachte bei diesen prophetischen Worten damals an den Messias. Das musste irgendjemand anders sein. Diese Schriftsteller hat man nicht verstanden. Da muss man erst mal drauf kommen, dass das der Messias sein kann. Oder wir finden einen weiteren Hinweis, dass Jesus anders ist, in eben dieser genannten Prophezeiung aus dem Buch Sacharja. Ich lese die jetzt mal vor. Da heißt es, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Das haben die Leute geglaubt. Ja, der Messias kommt als König. Er ist gerecht und hilft, er ist demütig, und jetzt kommt's, und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Jetzt geht's aber weiter. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Das heißt also, einerseits kommt der Messias in großer Demut auf einem Esel und andererseits ist er viel, viel größer und mächtiger, als es David jemals war. Und es geht gar nicht jetzt nur noch um Jerusalem und Israel, es geht um die ganze Welt. Und ich meine, der hätte ja jetzt Waffen gebraucht, um die Römer rauszuschmeißen. Das haben die Leute ja erwartet. Nein, die Waffen werden abgeschafft. Frieden gibt es für die ganze Welt. Das ist der Messias. Es gibt viele, viele weitere Hinweise im Alten Testament. Das führt jetzt viel zu weit, da noch mehr von aufzuzählen. Und trotzdem hatten die Leute eine Brille, mit der sie ihre Bibel gelesen haben. Ich befürchte, ich habe manchmal auch so eine Brille. Du auch? Man kann sich angesichts dieses Textes und der ganzen Gedanken ja schon fragen, wie kann ich wissen, dass ich in meinem Glauben und in meinem Christsein richtig liege? Wie können wir verhindern, dass wir angesichts der Verwirrungen in unserer Zeit, die wahrscheinlich noch zunehmen werden, dass wir angesichts dieser Verwirrungen bei Jesus bleiben, bei einem echten Glauben, der ihm gefällt? Wie können wir verhindern, dass auch wir mal irgendwann durch irgendwelche Dinge eine unglaublich einseitige Brille bekommen, mit der wir die Bibel lesen und mit der wir dann unser Christsein auch praktizieren? Zum einen ist da die Mitte der Schrift. Die Mitte, wer ist das? Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Das ist sicherlich das wichtigste Kriterium überhaupt, an ihm als Person zu bleiben. Bei aller Bibelauslegung drumherum, bei ihm als Person zu bleiben, ja. Ich möchte aber außerdem noch zwei Kriterien nennen, die vielleicht wichtig sein werden, auch für die Zukunft der Kirche Jesu Christi auf der Welt. Da heißt es erstens im Johannesevangelium, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder, sagt Jesus, ob ich von mir aus spreche. Das heißt, es geht darum, angesichts von Verwirrung, bleib mal bei dem Wort, die da ist und die auch zunehmen wird, sich wirklich zu fragen, will ich, was Gott will? Will ich an seinem Willen festhalten? Und hier wird verheißen, wer das wirklich aus ganzem Herzen will, der wird es erkennen. Der wird erkennen, was von Gott ist und was nicht. Der wird sich nicht verführen lassen. So wie sich auch in den USA nicht alle haben verführen lassen. Es gibt da auch schon eine Bewegung, die ganz anders denkt als der Mainstream. Aber ich habe mich dann auch gefragt, will ich denn von ganzem Herzen, was Gott will? Gott könnte ja was von mir wollen, was ich nicht will. Oder könnte mich in Situationen führen, weil wer weiß, was in 10 Jahren ist, könnte mich in Situationen führen, die ich nun überhaupt nicht will. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto vorsichtiger bin ich mit solchen Aussagen über mich selbst. Ich merke, ich kann nicht für mich garantieren. Ich kann auch zu meinem Herrn nur sagen, Herr, ich will schon, aber ich kann nicht für mich garantieren, wenn du das mal testest. Keine Ahnung, aber ich will's, so gut ich kann. Und ich lade euch ein, das mitzunehmen, auch vielleicht nicht nur für heute, sondern für die Zukunft überhaupt. Es wird noch wichtig werden, glaube ich. Zweites Kriterium, auch eine der zentralsten Bibelstellen in der Bibel überhaupt, das höchste Gebot. Da wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Auch da ist so eine Mitte. Und da, wo wo uns das verloren geht und andere Dinge viel wichtiger werden, irgendwelche sonstigen Lehren der Bibel oder sowas. Gefährlich. Hier ist eine Mitte. Hier ist ein Kriterium. Lass uns das festhalten. Und ich glaube, wer diese drei Dinge, Jesus Christus als Herrn und dann die Frage, will ich wirklich den Willen Gottes tun, egal, so gut ich es kann, so gut ich es auch sagen kann. Mehr ist nicht nötig. Mehr geht ja gar nicht. So ehrlich, wie ich es sagen kann. Und drittens, ich will, so gut ich auch wieder so gut ich kann, dich, Gott, dich, meinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Lass mich nicht in die Irre gehen. Ich vertraue darauf, dass du mein Hirte bist, der mich recht führt, so wie du es verheißen hast. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge im Blick haben, dann gibt es schon die Möglichkeit, in Wahrheit und in Echtheit und ohne jetzt eine Spontanbegeisterung, die sofort wieder abebbt, von Herzen zu sagen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet ist er oder sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und du kannst es auch schlichter sagen. Du kannst auch einfach sagen, ach Jesus, ich freue mich so, dass du auch zu mir gekommen bist. Und du weißt, ich kann nicht für mich garantieren, aber ich will, du weißt es, du siehst mein Herz, du weißt auch, wie tief das geht und wie echt das ist. Aber ich will es, so gut ich kann. Hosianna, ich lobe dich. Amen.